Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Nicht jeder, der mal durch eine Diät viel an Gewicht verloren hat, ist magersüchtig. Und nicht jeder, der beim Essen mal heftiger zulangt, leidet an einer Krankheit. Aber solche Verhaltensweisen können, wenn andere Faktoren hinzukommen, der Beginn sein. Es gibt oft einen schleichenden Übergang von auffälligen Essmustern hin zu einem krankhaften Essverhalten. Es gibt drei Formen von Essstörungen, aber oft liegt auch eine Mischung aus verschiedenen Formen vor. Und für alle Essstörungen gilt, es ist gut, früh gegenzusteuern, damit sich die Störung nicht chronifiziert, also dass sie nicht chronisch wird. Essstörungen, Magersucht, Bulimie und Binge-Eating, das ist unser Thema heute. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne anrufen. Die Nummer unseres Hörertelefons ist die 00800 44 64 44 64. Ich darf Ihnen unseren heutigen Studiogast vorstellen. Frau Professor Franziska Geiser ist Direktorin der Klinik und Poliklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Bonn. Schönen guten Morgen, Frau Professor Geiser.
Guten Morgen.
Binge-Eating. Viele werden den Begriff gar nicht kennen. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, Binge-Eating-Störung. Das bedeutet, dass jemand Essanfälle hat. Und dann fragt man sich, was ist eigentlich ein Essanfall? Ein Essanfall bedeutet nicht, dass ich an Weihnachten mal von der Torte zwei Stücke Kuchen gegessen habe oder vielleicht ein bisschen mehr Chips, als ich wollte, sondern dass ich tatsächlich in einer relativ kurzen Zeit sehr große Mengen an Nahrungsmitteln zu mir nehme und damit in der Situation auch nicht gut aufhören kann, dass das zu oft vorkommt, also mehr als zweimal in der Woche. Und dass ich darüber so viel Nahrungsmittel zu mir nehme, dass ich hinterher ein schlechtes Gefühl habe, das oft auch heimlich tue. Und Binge-Eating, also bedeutet, dass das häufiger vorkommt, diese Essanfälle. Und bei einer Binge-Eating-Störung, im Gegensatz zum Beispiel zur Bulimie, zu der wir vielleicht gleich noch kommen, gibt es dann kein Verhalten hinterher, um irgendwas dagegen zu tun. Sondern man hat den Essanfall, man fühlt sich oft nicht gut damit. Man nimmt sich vor, keine mehr zu haben und trotzdem passiert es immer wieder.
Passiert immer wieder. Sind die Essanfälle ungeplant oder werden die auch geplant und dass man dann gezielt einkauft dafür auch?
Das ist sehr unterschiedlich. Also zum Teil ist es so, dass es einfach passiert, dass Menschen
also einfach der Kühlschrank leer
gegessen. Genau, zum Kühlschrank gehen und gucken, wobei natürlich dann meistens auch vorher eingekauft wurde. Also dass dann schon so ein bisschen im Hinterkopf ist, das mag ich gerne und das und man auch dafür sorgt, dass man nicht in eine Situation kommt, wo man das Bedürfnis hat, was zu essen und das wäre nichts da. Andere kaufen auch ganz gezielt für diese Essanfälle ein.
Sie haben gesagt, das Besondere ist, dass man da nichts dagegen tut, dass man zu viel gegessen hat. Da kommen wir direkt zu dem zweiten Störungsbild der Bulimie. Da ist es anders. Da stehen auch Essattacken im Vordergrund erst einmal. Aber dann eben auch so Maßnahmen, dass man wieder erbricht oder dass man Abführmittel nimmt.
Genau, bei der Bulimie gibt es genau auch Essanfälle. Und danach ist aber das schlechte Gewissen oder die Schuldgefühle so groß, dass das sind meistens junge Frauen. Beim Binge-Eating-Störung ist das Verhältnis ausgeglichener, zwar auch ein bisschen mehr Frauen als Männer, aber nur so ein bisschen mehr. Während bei der Bulimie ist deutlich mehr Frauen, ungefähr 10-1 sind als Männer und meistens jüngere, nicht unbedingt jugendlich, aber irgendwas so zwischen 15 und 30. Und dort ist es so, dass auf die Essanfälle dann ein Versuch folgt, dagegen zu steuern, zum Beispiel durch Erbrechen. Das ist das, was man am häufigsten kennt. Deswegen nennt man die Bulimie auch Essbrechsucht. Aber es muss nicht Erbrechen sein. Man kann zum Beispiel auch eben Abführmittel nehmen. Kann heißt nicht, dass ich das gut finde, möchte ich schon gleich danach. Ne? Es soll jetzt keine Empfehlung sein, weil es natürlich auf Dauer schädlich ist. Aber solche Möglichkeiten gibt es oder andere Medikamente, Entwässerungsmittel. Häufig wird dann ganz viel Sport gemacht. Also der Versuch, hinterher so viel Sport zu machen, dass man die Kalorien wieder verbrennt.
Denn das Ideal ist sozusagen, dünn zu sein?
Ja, es geht darum, die Vorstellung ist, ich bin zu dick, was häufig eine irrige Vorstellung ist, aber durch heutzutage unsere Medien auch stark gepusht wird, dass es ein Ideal gibt, was die wenigsten von uns erfüllen. Und die Vorstellung ist, wenn ich nur dünner wäre, wäre vieles in meinem Leben besser. dann würde ich mehr akzeptiert von anderen, dann würde ich auch mehr im Mittelpunkt stehen, dann hätte ich mehr das Gefühl, was erreichen zu können. Und dadurch rückt dann diese Vorstellung, ich versuche dünn zu sein, sehr in den Mittelpunkt des Lebens.
Der Versuch, dünner zu werden, steht auch im Vordergrund bei der Magersucht, aber wird sozusagen anders gesteuert. Da geht es dann tatsächlich darum, wenig zu essen, möglichst wenig zu essen oder bestimmte Sachen nicht zu essen, die eben sehr gehaltvoll sind, und Kontrolle zu haben über das Essen.
Genau. Die Magersucht ist die von den drei Essstörungen mit der höchsten Kontrolle. Da wird gehungert, auch wieder häufiger junge Mädchen. Es gibt auch junge Männer, die das machen, aber viel mehr junge Mädchen, die wirklich sagen, ich möchte sehr, sehr dünn sein und sich runterhungern. Es kommt dann auch manchmal vor, dass zwischendurch, weil man das nicht durchhalten kann, Essanfälle auftreten und auch Erbrechen auftritt. Aber im Vordergrund steht, dass so wenig wie möglich Kalorien und Kalorienreiches zu sich nehmen.
Jetzt geht es ja erstmal um die Verhaltensweisen. Die haben viel mit Essen zu tun. Aber dahinter, Sie haben das vorhin schon angedeutet, steckt auch was anderes. Also
genau.
Was ist also der Motor?
Naja, letztendlich wünschen wir uns alle, mit uns selber zufrieden sein zu können, ein gutes Selbstwertgefühl zu haben, gut im Kontakt zu sein mit anderen, von anderen anerkannt zu sein. Und gerade in der Jugend sind das ja Themen, die nicht leicht sind. Ich verändere mich, mein Körper verändert sich, die Beziehungen zu anderen verändern sich. Ich soll hinausgehen in die Welt, vielleicht einen Schulabschluss machen. Ich weiß nicht, was ich weitermachen soll. Also da gibt es viel Unsicherheiten. Und in diese Unsicherheit bietet dann die Beschäftigung mit dem Essen eine Sicherheit. Da ist ein Ziel und ich kann versuchen, dieses Ziel zu erreichen. Und in der Magersucht wird es sogar zeitweise erreicht. Ich merke, oh toll, das klappt. Eine Weile lang kriege ich sogar gute Rückmeldungen. Irgendwann kann ich aber damit nicht aufhören und will aber dieses Gefühl von Erfolg nicht aufgeben und merke, irgendwann kippt das auch in Zwang. Ich kann auch gar nicht mehr damit aufhören. Aber es geht in der Tat darum, diese tiefere Unsicherheit durch die Beschäftigung mit dem Essen zu verringern.
Sie haben vorhin gesagt, also durch die Medien wird ein bestimmtes Schönheitsideal transportiert, viel krasser und stärker ja oft noch in sozialen Netzwerken. Hat sich dadurch die Häufigkeit eigentlich von Essstörungen verändert oder fällt das nur mehr auf?
Wir haben gesehen, dass so bis in die 90er Jahre es zugenommen hat, die Häufigkeit von Essstörungen, wobei man immer berücksichtigen muss, dass es nicht so leicht ist, das zu messen. Das verändert sich ja auch über die Jahrzehnte, wie wir das messen. Aber grundsätzlich sagen wir, bis in die 90er Jahre hat es zugenommen und danach bleibt die Häufigkeit ungefähr gleich. Allerdings wird der Anfang, der Beginn von Essstörungen rückt weiter nach vorne. Also die Kinder, die mit einer Essstörung kommen, die werden immer jünger. Heutzutage fängt es oft schon so mit 11, 12 an, dass junge Leute eine Essstörung entwickeln, was früher vielleicht erst mit 15, 16 war. Und ich glaube schon, Sie haben die sozialen Medien benannt, also dass sowohl die sozialen Medien mit diesem starken visuellen Fotos machen, Instagram posten, wo es
und
ganz viel
liken, nicht liken.
Ganz viel Bewertung, genau. Ich werde ständig bewertet und muss mich bewerten lassen, kann mich dem aber schlecht entziehen. Das lenkt ganz viel Aufmerksamkeit darauf, bin ich von der Figur her okay. Und das andere ist natürlich, dass wir in der Werbung bombardiert werden, aber das schon seit Jahrzehnten mit Idealen, die völlig unrealistisch sind.
Also Frühjahrsdiät, Sommerdiät, Bikini-Diät, Herbstdiät, Winterdiät.
Absolut. Und fragen Sie mal eine Frau, die noch keine, also wer noch keine Diät gemacht hat, fast alle machen sie, nicht jeder rutscht darüber dann in die Essstörung.
Ist Diät machen tatsächlich ein Risikofaktor?
Nicht wirklich, weil es fast alle machen. Also ein Risikofaktor rein statistisch gesehen würde ja heißen, der eine Diät macht, rutscht leichter in eine Essstörung. Wenn Sie jetzt einfach fragen, wer hat eine Diät gemacht, sind das so viele, dass Sie nicht sagen können, die rücken jetzt alle in die Essstörung. In der Tat, also eine Diät, die nicht aufhört. Wenn ich mir ein Ziel vorgenommen habe, ich möchte 5 Kilo abnehmen und danach kann ich nicht aufhören. Oder eine Diät, die meinen ganzen Tagesablauf bestimmt. Ich bin den ganzen Tag nur noch damit beschäftigt, dann wird es riskant.
Viele Patientinnen berichten, der Anfang der Essstörung, das ist oft so ein schleichender Übergang. Und das hat auch eine Patientin meiner Kollegin Barbara Weber erzählt. Sie hat die Patientin bei Ihnen an der Universitätsklinik in Bonn getroffen.
Ich habe das gemerkt, als mein ganzer Tagesablauf sich um das Thema Essen gedreht hat. Also ich schon nach dem Frühstück mich mit dem Gedanken beschäftigt habe, was ich mittags esse, was ich abends esse, was ich vielleicht noch zwischendurch esse.
Die 20-jährige Studentin ist in stationärer Behandlung.
Ich habe richtig bemerkt, dass ich Hilfe brauche, dass ich das nicht alleine schaffe, als ich versucht habe, mein Essen sozusagen wieder aus mir rauszuholen, weil ich das Gefühl hatte, es wäre zu viel.
Seit einem Jahr leidet die junge Frau an einer Magersucht. Angefangen hat es mit dem Gefühl, einem vermeintlich gesellschaftlichen Ideal nicht zu entsprechen.
Dieses, dass eine junge Frau perfekt sein sollte und keine Makel haben sollte, so dieses Bild.
Um diesem Bild zu genügen, versuchte die Studentin abzunehmen.
Es hat mit einer bewussten Diät angefangen. Ja, so fing das an mit dem bewussten, das Essen kontrollieren und diese Disziplin.
Und der zwanghaften Beschäftigung mit dem Essen.
Auch dieses Restriktive, dieses ich darf das jetzt nicht mehr essen oder das ist dann zu viel, dann nehme ich direkt zu. Und diese Angst, die man dann vor gewissen Lebensmitteln entwickelt.
An Restaurantbesuche war überhaupt nicht mehr zu denken.
Da habe ich halt dann gemerkt, als es dann schwer wurde, mal spontan essen zu gehen, als ich dann wirklich gemerkt habe, ich kriege Angst davor, habe ich halt gemerkt, dass irgendwas nicht richtig ist.
Denn Einladungen zum Essen sagte die Studentin immer häufiger ab.
Das war auch schon so, dass ich mal gesagt habe, ich habe keine Zeit oder mir geht's nicht so gut, ich bin total müde vom Tag und mich dann da so ein bisschen zurückgezogen habe.
Der Leidensdruck stieg. Deshalb suchte die junge Frau eine ambulante Beratung, merkte aber schnell, dass die einmal wöchentliche Therapie ihr nicht half.
Und bin dann in die offene Sprechstunde der Uniklinik Bonn gegangen. Und habe dann einen Termin ausgemacht für ein längeres Gespräch und bin dann auch ziemlich schnell aufgenommen worden.
Seit Anfang Januar ist sie jetzt in der Klinik.
Hier ist es so, dass ich ja den ganzen Tag um mich herum Hilfe habe, wenn ich sie brauche, dass das Therapieangebot einfach weiter gefasst ist und mir die Hilfe nehmen, die ich brauche. Und das ist wirklich gut.
Als sie mit ihren Freundinnen über ihre Essstörung und ihre Behandlung sprach, zeigten die spontan Verständnis.
Es gibt auch Freundinnen, die gesagt haben, dass sie mich da gut nachvollziehen können, dass es extrem schnell geht, von diesem Vorhaben, gesund zu leben, in eine Essstörung zu rutschen, dass das schon sehr, sehr fließend ist, der Übergang.
Auch wenn die 20-Jährige inzwischen zugenommen hat, vollständig gesund fühlt sie sich noch nicht.
Heute ist es so, dass ich das im Spiegel sehe. Also ich sehe, dass ich zu dünn bin. Ich finde es auch nicht schön. Ich fühle mich damit auch nicht wohl. Aber ich merke, dass ich das in mir drin nicht sehe. Also ich fühle mich nicht zu dünn.
Eine Erkenntnis möchte sie allen von einer Essstörung Betroffenen weitergeben.
Wenn man merkt, dass irgendwas nicht stimmt, dass man sich die Hilfe holt, weil es nichts damit zu tun hat, schwach zu sein, wenn man Hilfe braucht, sondern es zeigt eher Stärke, wenn man sich diese Hilfe auch holt.
Eine Reportage von Barbara Weber war das. Wenn man merkt, das stimmt was nicht, sich Hilfe holen, das ist ein großer Schritt.
Ja, natürlich. Also das ein Element einer Essstörung ist ja oft, ich möchte was selber machen. Und dann zu erkennen, ich bin da drin gefangen und ich brauche Hilfe, um da wieder rauszukommen, das braucht viel Überwindung und viel Mut.
Hm. Welche Rolle haben eigentlich die Familienmitglieder? Also die sehen das ja auch oft, da passiert was, da verändert sich was und nicht zum Guten.
Genau, eine ganz wichtige Rolle. Man muss natürlich sagen, dass familiäre Konflikte manchmal auch einen Teil dazu beitragen, dass eine Essstörung sich entwickelt. Nun heißt das nicht, dass die Familie schuld ist, aber es heißt, dass es in Familien manchmal schwierig sein kann und dass dann manchmal für eine junge Frau quasi ein Mittel ist, sich da rauszuziehen oder um Aufmerksamkeit ein Hilfeschrei sein kann, in diese Essstörung zu gehen. Die Familien reagieren dann oft, wenn die Eltern das merken, besorgt, aber auch sehr kontrollierend darauf. Und das kann dann dazu beitragen, dass das Ganze sich noch weiter eskaliert.
Hm. Gibt es, wir haben vorhin schon über das Internet gesprochen, vor allen Dingen über die sozialen Netzwerke, aber gibt es auch Angebote, wo man, wenn man selber merkt, ich habe da ein Problem mit meinem Essverhalten, sich hinwenden kann?
Ja, erstmal kann man zum Beispiel bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BGZA im Internet.
BZGA.
BZGA, genau. Da kann man einfach mal nachgucken, weil da stehen ganz viele Informationen auch zu Essstörungen drin, gut aufgearbeitet für junge Leute. Ja. Also wenn man selber betroffen ist, kann man das machen.
Denn es ist ja wichtig, auch seriöse Informationen im Netz zu finden, denn im Netz gibt es auch viele Sachen, die nicht so furchtbar seriös sind. Die Frage ist ja dann auch, wenn man sagt, okay, ich will mir Hilfe holen, muss es direkt eine Klinik sein?
Der erste Schritt ist wahrscheinlich, ist normalerweise erstmal eine Beratung. Und eine Beratung wird sein, kann sein bei einer Beratungsstelle, Erziehungsberatungsstelle zum Beispiel, wenn Eltern irgendwie sich Beratung holen wollen. Manchmal gibt es auch Beratungsstellen für Frauen, Frauenberatungsstellen zum Beispiel, wo man dann hingehen kann. Oder man spricht mal mit seinem Hausarzt. Und dann wird der erste Schritt in der Regel eine ambulante Therapie sein, Psychotherapie. Und das kann man mit dem Hausarzt besprechen, wie man dann einen Psychotherapeuten finden kann. Oder mit der Beratungsstelle. In schwierigen Fällen, also in Fällen, wo die Störung schon sehr weit fortgeschritten ist, wo jemand schon sehr dünn ist, also wir sprechen von einem Body Mass Index, den man ausrechnet. Und wenn der zum Beispiel unter 15 liegt, dann sagen wir, ist eine stationäre Behandlung sofort notwendig.
Mhm. Eine ambulante Therapie hat Vorteile, hat Nachteile. Also man führt sein normales Leben weiter. Das ist schon mal ein Vorteil. Das Problem ist, es hilft einem aber keiner sozusagen richtig beim Essen auch. Ne?
Genau. Also es ist bei einer Essstörung, das kann reichen. Es kann sein, dass wenn ich mit einer ambulanten Therapeutin einen Plan mache, wenn ich als Patientin wirklich motiviert bin, dass das dann funktioniert. Wenn aber die Essstörung heißt ja nicht umsonst Magersucht oder Essbrechsucht, da ist ja auch ein Teil, wo das so verfestigt ist, dass es einfach sehr schwierig ist, da ohne äußere Struktur rauszukommen. Und dann ist eine stationäre Behandlung, wie bei uns in der Klinik, aber auch in vielen anderen Kliniken, insbesondere in der psychosomatischen Kliniken, ist ein Element, eben eine besondere Struktur zu bekommen, eine Unterstützung zu bekommen. Wann esse ich, wie viel esse ich, einen Essplan zu machen, Essprotokolle zu schreiben. Und das hilft ganz viel, das dann zu verändern.
Es gibt ja noch so ein Zwischenkonzept Tagesklinik. Hat man auch, das funktioniert im Prinzip ganz gut. Das Problem sind dann wahrscheinlich die Wochenenden, oder?
Ja, oder auch abends und nachts. Also da Tagesklinik ist dann sinnvoll, wenn die Essstörung nicht so schwer ist, dass mit der Unterstützung, die ich am Tag habe, ich dann auch den Abend und die Nacht und eben auch die Wochenenden überstehen kann, also wenn es noch ausreichend Steuerungsfähigkeit gibt und wenn das Umfeld stabilisierend ist, also wenn ich zu Hause dann nicht jeden Abend Krach habe, sondern eher eine unterstützende Familie habe, wo ich dann auch entspannt sein kann.
Wie funktioniert die Behandlung in der Klinik? Am Anfang geht es ja auch darum, dass erstmal Essen auch gelernt wird. Aber das ist nicht alles, ne?
Das ist auf keinen Fall alles. Wir haben zwei Schwerpunkte, einen Symptomschwerpunkt, und Symptom ist das gestörte Essverhalten, also wann esse ich, wie viel esse ich, und wenn es eine Magersucht ist, dann geht es darum, mehr zu essen, dann machen wir einen Essplan mit den Patientinnen, und die, je nachdem kann es auch notwendig sein, konzentrierte Trinknahrung, die besonders gut zusammengesetzt ist, auch zusätzlich zu sich zu nehmen, um erstmal ein Stück zuzunehmen. Wir bitten die Patientin, auch wenn es zu Essbrechanfällen kommt, das aufzuschreiben, um dann gemeinsam zu gucken, was sind die Bedingungen, was sind Trigger dafür und wie können sie das verhindern. Und die andere Seite ist aber, in Einzelgesprächen und Gruppentherapien nach den Hintergründen zu gucken. Was mit meinem Selbstwertgefühl, was ist mein Ideal, Selbstideal, was erwarte ich von mir selber? Vielleicht gibt es einen hohen Leistungsanspruch, vielleicht gibt es Wünsche nach Beziehungen, die nicht erfüllt sind. Also nach den Gefühlen dahinter zu schauen, ist ein ganz wichtiges Element.
Wie lange dauert es, bis sich sozusagen auch die eigene Körperwahrnehmung ändert? Weil dahinter steht ja oft das Bild, ich bin zu dick.
Genau, wir haben das ja gerade bei der Patientin auch gehört, die nun schon eine Weile in Therapie ist. Das ändert sich zuletzt. Also das Erste, was ich verändern kann als Patientin, ist tatsächlich mein Essverhalten. Dann verändert sich das Gewicht, dann setze ich mich damit auseinander und kann vielleicht akzeptieren, auch mehr zu wiegen. Aber das Bild, was ich von mir selbst habe, da muss man Geduld haben. Es dauert lange, bis die Patienten sich wieder so sehen können und auch ihr Ideal ein bisschen verändern. Was da helfen kann, ist, was wir verändern können, sind soziale Vergleiche. Also wenn ich durch die Straße gehe und ich sehe eine dünne Frau und denke dann, ich muss dünner sein als die, ist das ein ungünstiger sozialer Vergleich. Gucke ich mir die 10 anderen an außen rum, dann mache ich das besser.
Magersucht, Bulimie und Binge-Eating, Essstörung, unser Thema heute in der Sprechstunde. Unser Studiogast, Professor Franziska Geiser, Direktorin der Klinik und Poliklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Bonn. Sie hat erste Fragen von Ihnen gesichtet und auch viele mitgebracht. Eine Hörerin aus Berlin sagt, wir reden über Essstörung, aber warum reden wir nicht über Adipositas, also über Übergewicht? Ist das keine Essstörung, übergewichtig zu sein?
Nee, übergewichtig zu sein ist erstmal ein Zustand, aber keine Essstörung. Es kann Eine Binge-Eating-Störung, über die wir ja schon gesprochen hatten, also in Form von Essanfällen, auch zum Übergewicht beitragen. Etwa 10% der Patienten mit Übergewicht haben auch Essanfälle. Und dann sprechen wir von einer Essstörung und dann kann das auch gezielt mit Psychotherapie behandelt werden. Übergewicht an sich kann sehr viele verschiedene Ursachen haben und ist deswegen per se keine psychische Störung.
Mhm. Am Telefon eine Hörerin aus Bingen am Rhein. Frau Struch, schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Bitteschön.
Ja, also bei uns ist es so, dass unser Stiefsohn, also es ist mein Stiefsohn und der Sohn meines Mannes, seit jetzt 10 Jahren, er ist 25, eine Bulimie hat. Der redet auch sehr offen darüber. Jetzt kommt eine weitere Störung vermutlich dazu, die diagnostiziert wurde, eine Borderline-Tendenz. Er ist nicht sozusagen willig, strukturiert und langfristig dran zu arbeiten. Er leidet aber selbst drüber oder darunter sehr, sehr stark. Wir fragen uns als Eltern, was können wir tun? Was ist unsere Aufgabe? Wir fühlen uns sehr hilflos, weil wir ganz klar die Tendenz haben, gehen in eine Klinik, sowohl Borderline als auch Bulimie, die Symptome, das ist beides bei so einer lang anhaltenden Sache notwendig, stationär behandelt zu werden. Das ist ja die klare Lehrmeinung, auch bei so einer starken Störung. Aber er macht es nicht und leidet. Und wir sind wie gehandicapt und fragen uns, was ist unsere Aufgabe? Was ist unsere Verantwortung jetzt? Was können wir tun?
Ja, das ist für Eltern oft ganz schwierig, vor allem bei erwachsenen Kindern, wo man ja mit Sorge daneben steht, aber nicht mehr so viel vorschreiben kann. Wohnt denn Ihr Stiefsohn bei Ihnen?
Nee, der wohnt bei seiner leiblichen Mutter. Hm. Die ist aber selber auch involviert. Wir wissen nicht genau, wie sie auf ihn einwirkt. Sie hat auch, also sie erkennt das auch an, die Störung. Was nicht richtig besprechbar ist, ist, glaube ich, der Anteil der Eltern. Also deshalb kann es sein, dass da so eine Vermeidung auch mit noch eine Rolle spielt. Das weiß ich nicht genau.
Ja, es ist ja schon mal gut, dass er darüber überhaupt spricht, dass er das anerkennt, dass es da eine Störung gibt. Und ich denke, es wäre sinnvoll, dass Sie selber von sich aus sprechen, dass Sie sagen, wir machen uns ganz große Sorgen. Für uns ist das schwierig, mit diesen Sorgen zu leben. Natürlich ist es dein Leben, aber wir wünschen uns, dass du mit uns zusammen eine Beratung erstmal in Anspruch nimmst und dass sie mit ihm in eine Beratungsstelle gehen, Lebensberatungsstelle zum Beispiel, irgendwas, was niedrigschwellig ist, wo ihm klar ist, da muss er jetzt nicht sofort eine Behandlung machen, aber auch in jede Ambulanz in einer Uniklinik, wo eine psychosomatische Klinik vorhanden ist, die haben eine Ambulanz, da können sie mit ihm zu einem Erstgespräch gehen, er kann da auch alleine hingehen. Es ist schon sinnvoll, ihm anzubieten, mach du den Termin, wir begleiten dich dahin und dann wünschen wir uns einfach nur, dass du bereit bist, dir das mal anzuhören. Das würde ich Ihnen empfehlen.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Struch aus Bingen am Rhein und wünsche viel Glück, alles Gute. Am Telefon ist Herr Klotz aus Frankfurt. Schönen guten Tag, Herr Klotz.
Schönen guten Tag. Mir kam vorhin ganz kurz eine Idee bei einem Satz, als Frau Dr. Geiser sagte, dass Unsicherheit so gerade in der Pubertät und so weiter auch zu einer Fixierung auf das Thema Essen führen kann. Und da kam mir spontan der Gedanke, dass es da noch eine andere Facette gibt, die zum Teil ganz stark über so Influencer auf den sozialen Netzwerken getriggert wird, nämlich der sich verbreitende Vegan-Kult. Das ist ja auch eine Fixierung auf das Thema Essen bei vielen. Und ich denke, da müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden. Es gibt viele gute Gründe, warum man weniger Fleisch essen sollte, vom Klimawandel angefangen und so weiter. Aber ich glaube, dass alles, was übertrieben wird, ist ungesund. Und ich beobachte Ähnliches jetzt auch gerade bei jungen Leuten, dass sich das ausbreitet. Mhm. Und wollte fragen, das ist, glaube ich, auch eine Facette einer im weitesten Sinne ja Essstörung oder so, die mit psychischen Ursachen hat, gerade in der Pubertät.
Ja, es kann also junge Menschen können aufsteigen auf den Vegan-Kult sozusagen. Also vegan zu essen, wie Sie schon sagen, ist ja erstmal per se, gibt es sehr viele gute Gründe dafür. Ja, ja. Es kann aber bei Menschen, die diesen Wunsch haben, alles richtig zu machen, zu einer sogenannten Orthorexie, also richtig essen, führen, die dann tatsächlich auch einen Suchtcharakter bekommt, dass man sich immer mehr da rein versteigt und sich dann daran festhält, dass die Dinge genau so sein müssen. Und dann ist man sehr nah an einer Essstörung häufig Oder manchmal kann das dann auch in die Magersucht weitergehen und der Betroffene oder die Betroffene sagt erstmal nur, ich esse doch nur gesund, vermeidet aber absolut zum Beispiel Kalorienreiches, was beim Veganessen ja nun kein Problem ist.
Aber wenn man sich vegan ernährt, also Sie haben gesagt, es gibt viele gute Gründe dafür auch, muss man ja auch eine ganze Menge wissen übers Essen, um nicht in Mangelernährung reinzulaufen zum Beispiel. Ne?
Das ist richtig. Das ist aber ja per se kein Fehler. Viel zu wissen über das Essen ist ja erstmal nicht schlecht. Den ganzen Tag mit Essen beschäftigt zu sein, gedanklich und mit der Frage, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, ist ein Anzeichen, dass irgendwas schiefläuft.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Klotz für seinen Anruf aus Frankfurt. Ein Hörer aus dem Erzgebirge berichtet, dass seine Tochter, sie ist 15 Jahre alt, seit 2 Jahren unter Magersucht leidet. Sie hat eine Therapie gemacht, ambulant. Seit heute ist sie im Krankenhaus. Die Tochter hat Angst vor einer Therapie, Angst davor, essen zu müssen. Die Frage, was er sich fragt, ist, wie kann es weitergehen? Und wie sieht es aus auch mit Selbsthilfegruppen für die Eltern? Also das Thema betrifft ja viele. Also dass sie das Gefühl haben, wir können nichts machen oder wenig machen.
Ja, vielleicht fange ich mit der zweiten Teil an. Selbsthilfegruppen für Eltern, wo kann man die finden? Es gibt ja sogenannte Selbsthilfe-Kontakt- und Informationsstellen, SEKIS. Das kann man im Internet finden und dann kann man dort anfragen in seiner Region, ob es eine Selbsthilfegruppe für Eltern essgestörter junger Menschen gibt. Ansonsten helfen da manchmal auch Frauenberatungsstellen weiter, die nicht nur Gruppen für die jungen Frauen selbst haben, sondern manchmal auch Angehörigengruppen anbieten. Die andere Frage war, wenn jetzt eine Tochter in die Klinik gegangen ist, dann ist die Frage, was ist das für ein Krankenhaus? Wenn es eine psychosomatische Klinik ist, die eine Essstörungsbehandlung anbietet, dann ist sie da ja richtig. Und dann ist es erstmal wichtig, dass die Eltern das nur bestätigen und sagen, du machst das gut und sie unterstützen, das weiterzumachen. Wenn es ein Allgemeinkrankenhaus ist, dann wäre es wichtig, mit den Ärzten dort zu besprechen, wie die Patientin möglichst schnell dann auch in ein spezifisches Krankenhaus, also in eine psychosomatische Fachklinik kommen kann.
Das heißt, das Akutkrankenhaus kann sich erstmal nur um die körperlichen Folgen kümmern, aber keine grundsätzlich gute Behandlung machen der Störung selber.
Genau, das sind ja keine Psychotherapeuten im Akutkrankenhaus. Die werden sich angucken, ob es eine körperliche Gefährdung gibt, die es durchaus geben kann. Bei der Magersucht, je nachdem wie niedrig das Gewicht ist, aber auch durch andere Faktoren und das beurteilen. Aber dann geht es wirklich um eine Psychotherapie.
Wir reden über Essstörungen, Magersucht, Bulimie und Binge-Eating. Zu Gast im Studio Frau Professor Franziska Geiser von der Universitätsklinik in Bonn. Und wir haben eine Hörerin am Telefon, Frau Weber-Huth. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Jetzt haben Sie so lange gewartet, jetzt sind Sie dran. Bitte schön.
Das ist kein Problem. Ich sitze im Homeoffice, es ist also wirklich gut machbar.
Okay, bitteschön.
Ja, ich hatte ja mehrere Themenkreise sozusagen gesprochen mit der Kollegin aus Köln. Also ich starte damit, dass ich selber nicht davon betroffen bin, aber doch immer noch zu häufig auch über das Thema Essen nachdenke. Ich bin 57 und es begleitet mich letztlich seit dem Eintritt in die Pubertät, so mit 13, 14, der Gedanke immer wieder, bin ich nun zu dick oder nicht? Und das Gefühl geht tendenziell immer dahin, ja, ich bin zu dick. Und in diesem Zusammenhang muss ich also da die Medien schwer ins Gebet nehmen, trotz aller Lippenbekenntnisse in Modezeitschriften, an allen voran Brigitte, nur noch Damen abzubilden, die mindestens Kleidergröße 36 haben, ist das nicht das, was figürlich tatsächlich Fakt ist. Die meisten Frauen, wenn sie nicht gerade in diesem pubertären Alter sind und schlaksig und wunderbar gebaut, die sind ein bisschen rundlicher und haben fraulichere Formen und kriegen aber immer dieses Bild in den Kopf gepflanzt. Und selbst wenn ich zum Beispiel relativ reflektiert bin, es begegnet mir immer wieder. Und ich finde, das müsste sich ändern. Und in dem Zusammenhang auch die Modezeitschrift Brigitte Woman zum Beispiel, wo ältere Damen dann als Models abgebildet werden. Warum sind die alle immer hager mit eingefallenen Wangen und riesig und dürr? Hm. Das ist das eine Ding. Ich finde, das Frauenbild sollte sich ändern und ich wage gar nicht daran zu denken, was diese ganzen merkwürdigen Castingshows mit Kindern und jungen Mädchen machen. Denn ich denke, da ist es noch viel ausgeprägter. Wie gesagt, ich bin trotzdem jemand, der gerne isst und gut dabei ist, aber es ist in meinem Kopf und das finde ich schon sehr interessant. Dann habe ich aber noch die ganz andere Sache, nämlich, dass ich eine Schwester habe, die ist älter als ich und die ist, war schwer anorektisch, bulimisch, beides, gepaart mit einem unglaublichen Abführmittelabusus. Biografie, ein sehr, sehr schwieriges Elternhaus auf unserer Seite, sodass das, was ja auch angesprochen wurde, ist mit Sicherheit auch ein Hilferuf war, der aber ungehört verheilt ist. Und meine Schwester hat aufgrund dieser Erkrankung alle ihre Vorderzähne verloren durch das ständige Erbrechen. Die Magensäure hat das ihrige getan. Das war also das Erste. Und sie ist dann mit Anfang 50 ganz schwer an Darmkrebs erkrankt, zweimal. Da würde jetzt vielleicht jeder Schulmediziner sagen, das ist nicht in einen direkten Zusammenhang zu stellen, aber sie selber sieht ihn schon. Und diese ständige Überstrapazierung, einerseits kein Essen zuzuführen, zu viel Essen zuzuführen, alles wieder hervorbringen, das ist ganz, ganz furchtbar. Und es gibt in meinen Augen, wenn ich sie heute sehe, ganz schwer einen Ausweg daraus. Sie hat also auch Therapien gemacht, Psychoanalyse gemacht, aber sie wird dieses Problem Essen nicht los. Und jetzt schließt sich der Kreis, weil auch diese Frau, die ein Strich in der Landschaft ist, immer noch das Gefühl hat, ich bin zu dick und ich darf auf keinen Fall ein Gramm zunehmen.
Mhm. Jetzt haben Sie ganz viele Sachen angesprochen. Fangen wir doch mal mit dem, sozusagen rollen wir mal von hinten auf ein bisschen. Magersucht hat tatsächlich auch erhebliche gesundheitliche Folgen. Ich weiß nicht, wie das aussieht mit Darmkrebs. Gibt es da einen Zusammenhang, statistisch gesehen?
Sie haben es ja schon angedeutet, in der Schulmedizin gibt es keine Nachweise. Natürlich hat jeder Patient auch eine Vorstellung und ein Gefühl dafür, was bei ihm vielleicht dazu beigetragen hat. Wichtig ist, dass man sich hinsichtlich Krebserkrankungen keine Schuldgefühle macht, weil es keinen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen Stress und Krebs gibt. Aber das ist ja heute nicht so sehr unser Thema. Mhm. Ja, aber hinsichtlich der negativen Folgen von Essstörungen, da bin ich ganz dankbar, dass Sie darauf hinweisen, dass auch die Bulimie, die ja erstmal nicht bedrohlich ist, durchaus negative körperliche Folgen haben kann. Sie haben die Störungen der Zähne durch die Säure genannt. Es kann auch zu Magen- und Darmproblemen kommen. Insbesondere dann kann es zu schweren Störungen kommen, wenn die Patientinnen Abführmittel überdosieren oder überhaupt verwenden. Bei der Anorexie, bei der Magersucht ist es noch gefährlicher, insbesondere wenn jemand magersüchtig ist und Essbrechsucht hat, also auch erbricht, dann kann es durch Störungen im Mineralienstoffwechsel zu schwerwiegenden Störungen kommen, bis hin dazu, dass jemand dann keine Abwehrkräfte mehr hat und zum Beispiel an einer Infektion versterben kann oder so in die Depression rutscht, dass es auch zum Suizid kommt.
Mhm. Wie ist es, wenn eine Essstörung erfolgreich behandelt worden ist? Das Thema ist dann wahrscheinlich trotzdem nicht abgeschlossen, oder?
Es dauert bei den meisten Patientinnen irgendwas zwischen 5 und 7 Jahren, bis wir sagen, die Behandlung ist rund. Wir haben direkt nach der Behandlung Erfolgsquoten so ungefähr von 50%. Also die Hälfte kann geheilt werden durch diese Behandlung. Ein Drittel ist besser, bei einem Fünftel etwa wird es nicht besser. Und selbst wenn es dann nur gebessert ist, bessern sich viele noch im weiteren Verlauf über die Jahre. Und dann gibt es aber auch die, wie auch die unsere Hörerin ja gerade benannt hat, die in der Essstörung bleiben. Und dann geht es darum, manchmal einfach eine Form von Akzeptanz zu finden, wo man zumindest die körperliche Gesundheit ausreichend erhält und wo es darum geht, neben der Essstörung noch ein lebenswertes Leben zu finden, zumindest in Teilen.
Mhm. Was würden Sie jetzt raten, also der Schwester von Frau Weberhut?
Mit ihrer Schwester zu sprechen. Nun sind die beide wahrscheinlich also nicht mehr ganz jung, so dass es. Aber ich würde eine Therapie, eine begleitende Therapie, auch wenn wir sagen, vielleicht wird die Schwester die Essstörung in ihrem Leben nicht mehr los, würde ich trotzdem sagen, eine Psychotherapie, die sie begleitet, immer wieder zu versuchen, zu fokussieren auf das, was ihrem Leben Wert gibt, so dass sie das ausbreiten kann. Ich sage mal, das sind Inseln von positiven Zielen, von Dingen, die meinem Leben Wert geben und wie ich diese Inseln größer machen kann. Und ich finde es auch nochmal wichtig, also es gibt solche Fälle, aber für viele, die jünger sind und in Therapie gehen, wir haben eben diese 50 bis im weiteren Verlauf 70% Heilungschancen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, eine Therapie zu versuchen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Weberhut für Ihren Anruf am Telefon. Herr Demmer, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Demmer aus Varel an der Nordseeküste. Ich möchte berichten von unserer Enkeltochter, die mit ihrer Familie in England lebt und dort dort mit 15 Jahren an einer Anorexie erkrankt ist. In England wird vorzugsweise ein Therapieprinzip eingehalten, das es bei uns nicht oder kaum gibt. Das ist der sogenannte Maudsley Approach. Das ist eine Klinik in London, eine psychiatrische Klinik Maudsley, die ein Konzept entwickelt hat, nämlich die familienbasierte Therapie. Die Kinder werden in der Familie unter Anleitung behandelt, auch zum Essen angeleitet. Und dieses Konzept hat eine weite Verbreitung in allen angelsächsischen Ländern, auch in den USA, und hat eine recht hohe Erfolgsquote. Das Ziel ist, dass man stationäre Behandlungen vermeidet. Stationäre Behandlungen führen ja häufig dazu, dass man zwar eine Gewichtsstabilisierung hat, aber anschließend die Kinder oft in die Familienstruktur zurückkommen und dort einen Rückfall erleben. Dieses wird durch dieses familienbasierte FBT-Konzept, familienbasierte Therapie, vermieden. Und wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Unsere Enkeltochter ist jetzt 18, hat wieder ihre Regelblutung, hat Normalgewicht und gilt als gesundet. Ich frage mich, inwieweit dieses Konzept von der zugeschalteten Professorin.
Ja, die ist bei uns hier im Studio.
Ja.
Fragen wir sie direkt mal. Frau Geiser,
wie... Ja, also dass Familie, dass die, der Einbezug der Familie ganz wichtig ist bei Patientinnen, die minderjährig sind, das ist ohne Frage. Das ist auch in Deutschland in unseren Leitlinien drin. Sie haben recht, dass unsere Strukturen das weniger begünstigen als zum Beispiel die angelsächsischen Länder, die oft das dann über speziell ausgebildete Krankenschwestern auch oder Sozialarbeiterinnen machen und dann in die Familien gehen. Ich glaube, dass das ein sinnvolles Konzept ist, was es bei uns in dieser Form noch nicht so gibt. Es gibt aber die Möglichkeit, Familientherapie zu machen. Das kann man, da kann man schauen, wo es Familientherapie angeboten wird und kann das auch, wenn es eine Patientin gibt, dann ist das sicher, sicher auch eine Möglichkeit in Deutschland. Was natürlich bei uns besser ausgebildet ist, ist tatsächlich die stationäre Behandlung. Das muss man schon sagen. Die angelsächsischen Länder machen viel in den Familien, auch um stationäre Kosten zu vermeiden. Und die stationären Strukturen sind bei uns in Deutschland, glaube ich, besser ausgebildet. Das heißt, dass dann, wenn eine schwere Erkrankung da ist und man sagt, das geht auch in der Familie nicht mehr, das bei uns schon ein gutes Angebot ist.
Mhm. Aber ein Problem gibt es, auf das weist dann Hörer aus Berlin hin, wenn man sozusagen sich entschlossen hat, sich helfen zu lassen, dann gibt es eine lange Warteliste.
In einer ambulanten Therapie auf jeden Fall. Das gilt
im stationären Bereich besser?
Im stationären Bereich ist es, ja, gibt es auch eine lange Warteliste, das ist wahr. Das kommt ein bisschen darauf an, wo man sich bewirbt, bei welchen Kliniken. Es macht Sinn, bei den Kliniken zu fragen, wie lange die Wartelisten sind. Letztendlich versuchen auch wir in der Uniklinik Bonn, Patienten so schnell wie möglich aufzunehmen. Aber das können Bereiche sein von 4 bis 8 Wochen bei uns. Es gibt andere Kliniken, die haben Monate Wartelisten. Da muss man dann ein bisschen gucken, was machbar ist.
Mhm. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Demmer für seinen Anruf am Telefon. Siegfried Weißenborn, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie rufen aus Nürnberg an.
Ja, also ich bin selbst Betroffener. Ich bezeichne mich als esssüchtig. Und als esssüchtiger Mann habe ich natürlich schon ganz schöne Leidens- oder irgendwie Geschichte hinter mir. Und das Letzte, wo ich gedacht habe und ich mir irgendwie Hoffnung gemacht habe, das war eine Magenverkleinerung. Und jetzt habe ich aber festgestellt, dass diese Magenverkleinerungen, dass es mittlerweile ein richtiger Hype ist. Und ich immer mehr Leute treffe, die das machen haben lassen oder machen lassen wollen. Und ich selber habe beim, also ich würde jetzt schlicht und einfach sagen, bei mir hat es nichts genutzt. Aber das ist jetzt nicht so sehr das Problem, weil ich habe einfach die psychische, also man hat mich medizinisch ganz gut drüber aufgeklärt, was da gemacht wird, die Operation. Aber was das für psychische Auswirkungen hat, darüber hat man entweder nicht gesagt oder auch keine Erfahrungen. Und jetzt habe ich also mittlerweile, das ist ja immer so, wenn man
wie,
selber
wie
was
es,
macht.
Wie ist es Ihnen denn ergangen nach dem Eingriff?
Am Anfang war das ganz gut, so vielleicht die ersten 2-3 Monate, da hatte ich wirklich einfach auch keinen Hunger und habe entsprechend abgenommen. Aber dann hat sich im Grunde genommen mein altes Verhalten wieder eingeschlichen. Und ja, und also jetzt ist es wieder so, als hätte ich das nicht gemacht. Mhm. Ja? Also ich, und mittlerweile habe ich einfach schon etliche Leute getroffen, voll, auch viele Frauen, und viele sagen, und das sage ich auch, wenn sie gewusst hätten, was das für psychische Auswirkungen hat, diese Magenverkleinerung, dann hätten sie es nicht machen lassen. Mhm. Also manche haben danach erst in Therapie gewusst, was sie vorher gar nicht. Ich möchte nicht so lang, dann, aber das ist der Kern meiner Anfrage. Mhm. Wie schaut es damit aus? Wie häufig ist es? Und ist es wirklich so, ich empfinde es als Hype, dass man sich da die Heilung verspricht?
Ja, vielleicht kann ich da gleich was dazu sagen. In der Tat ist es so, dass die Ergebnisse bei Übergewicht, bei sehr, sehr starkem Übergewicht für eine Magenverkleinerung im Prinzip gut sind und dass es deswegen auch immer mehr von den Krankenkassen auch übernommen ist. Die Voraussetzung ist aber, wie Sie schon ganz richtig sagen, dass man vorher sehr gut darüber aufgeklärt wird und vorzugsweise auch vorher in eine Gruppe geht, in ein Programm geht, betreut wird von der Klinik, die das anbietet, um da wirklich die Dinge zu besprechen. Voraussetzung ist ja in der Regel, dass man auch schon verschiedene Dinge vorher getan hat, um abzunehmen, die dann möglicherweise nicht geklappt haben. Und ich halte es für sinnvoll, so wie Sie das auch beschreiben, dass auch danach eine Betreuung stattfindet, wo besprochen wird mit dem Patienten, wie er diesen anfänglichen Erfolg, der meistens dann auch eintritt, halten kann. Das ist ganz wichtig, dass natürlich die Essgewohnheiten dann verändert werden müssen und es nicht ausreicht, einfach nur weniger essen zu können, weil, wie Sie ja schon gemerkt haben, irgendeinen Weg findet man dann doch. Und es ist ganz, ganz schwer, da haben Sie völlig recht, die Essgewohnheiten zu verändern. Ich möchte nicht grundsätzlich warnen vor Magenverkleinerung. Ich glaube, dass das bei einzelnen Patienten oder bei einigen Patienten eine gute Option ist, wenn es dringend notwendig ist, Gewicht zu verlieren. Aber ich möchte Sie bestätigen darin, dass eine gute Betreuung sowohl vorher als auch nachher absolut Not tut.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Weißenborn am Telefon. Herr Reisbauer, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, soweit ich weiß, ist es so, dass es gibt ja ganz oft Eltern, die dann ein magersüchtiges Kind haben, meistens eine Tochter, seltener den Sohn, der dann stark untergewichtig ist und die dann völlig verzweifelt sind, dass dann die behandelnden Ärzte vielleicht auch über eine Notaufnahme, eine Aufnahme erfolgt, dann sagen, ja, wir müssen jetzt erstmal hier eine Ernährungstherapie machen und das muss jetzt ja erstmal auf einer Normalstation oder meinetwegen auch sogar intensiviert untergebracht werden und jetzt hier mit Ernährungszufuhr gearbeitet werden und wundern sich, warum denn da jetzt nicht die Therapie beginnt, die auf der psychischen Ebene quasi dann greift und zumal es ja so ist, dass der Hirnstoffwechsel so verändert ist durch die Essstörung, also durch die Magersucht, dass eine Therapie in dem Moment gar nicht greifen kann und diese Verzweiflung aber darüber, dass jetzt erstmal nur mit Ernährung gearbeitet wird, dann so groß ist und dann auch immer ein großes Unverständnis dafür da ist, dass da gar nichts gemacht wird außer Nahrungszufuhr.
Aber ich verstehe das richtig, dass Sie denken, dass das dass Sie das verstehen und sagen, ich möchte, dass andere Eltern das auch verstehen?
Ja, zumindest dass quasi, ich weiß nicht, das wurde ja, soweit ich das mitgekriegt habe, noch nicht so angesprochen, dass viele gar nicht wissen, dass das eben erstmal das Wichtigste ist, dass ein gewisser BMI erreicht wird, bevor wieder vom Hirnstoffwechsel her in der Therapie zugänglich sind.
Ja, das ist völlig richtig. Also wenn jemand extrem untergewichtig ist und das hängt nicht nur am Gewicht, sondern das hängt vor allem an den medizinischen Werten, die eine Patientin hat. Da guckt man nach dem Mineralstoffwechsel, man muss gucken, dass das Herz und die Nieren sicher sind, dann muss tatsächlich erstmal eine Auffütterung stattfinden. Und die wird meistens in einem internistischen Umfeld stattfinden und das muss man den Eltern gut erklären, das ist schwer auszuhalten, das verstehe ich ja.
Magersucht, Bulimie, Binge-Eating, unser Thema heute in der Sprechstunde. Zu Gast war Frau Professor Franziska Geiser. Sie ist Direktorin der Klinik und Poliklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Bonn. Schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank. Ja, dank bitte. Allen Hörern, die uns angerufen oder uns gemailt haben.